ich muss nicht von allen Menschen gemocht werden. Man muss es nicht allen recht machen, man muss nicht von allen geliebt werden oder verstanden werden. Ich bin nicht da, um als toll empfunden zu werden. Ich bin da, weil ich etwas in der Modebranche verändern möchte und ziehe da meine Agenda durch.
Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Sabina Rashimova. Sabina ist Gründerin des nachhaltigen Modelabels Sabina. Weiterhin ist sie Dozentin an der University of Arts in London sowie Rednerin im Bereich für bewussten Konsum, nachhaltige Geschäftsmodelle und der Verbindung zwischen Fashion und Technologie. Mit ihren zahlreichen Kollaborationen im Bereich von Mode hat sie schon viele Awards gewonnen und stand zum Beispiel im Jahr 2019 auf der Forbes 30 Under 30 Liste. Sabina geht es vor allem darum, mehr Transparenz in die Modebranche zu bringen, sodass Nachhaltigkeit auch aus mehreren Perspektiven betrachtet wird.
Was ich versuche zu verändern, ist Transparenz zu bringen in einen Themenbereich, der komplex ist. Mode hat sehr komplizierte Lieferketten, hat eine sehr komplizierte Vermarktung. Wenn wir von Nachhaltigkeit reden, ist es oft nur ein Aspekt, den wir ansprechen. Und ich möchte einfach nur zeigen, dass Nachhaltigkeit viele Facetten hat.
Sabina wollte noch nie ein klassisches Modelabel gründen. Doch was genau sie tun wollte, wie sie es tun wollte und welchen Weg sie dafür gehen muss, das musste sie erst mit der Zeit herausfinden.
Wir haben ja tatsächlich früher diese klassischen zwei Saisonen gemacht, pro Jahr. Ich war Teil der London Fashion Week mit Shows und allem drumherum und große Teams, die dann irgendwie auch Menschen waren, die Haare, Make-up, Model, Casting Director, was weiß ich, wir nicht noch allen beinhaltet haben. Und ich war nicht glücklich. Ich weiß nicht, was es war. Ich habe es damals nicht verstanden, aber ich habe dann jedes Mal am Ende des Tages habe ich mich so ausgepowert gefühlt und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass etwas von meiner Message weitergegeben wurde, sondern ich habe dann gesehen, ja, ich habe neue Kleidung hergestellt. Ja, es war eine schöne Präsentation. Ja, ich habe jetzt tolle Fotos. Ja, vielleicht hat auch eine Publikation darüber gesprochen und es auch für toll empfunden. Aber ich habe nicht den Mehrwert gesehen.
Erst als sie immer wieder hinterfragt hat, warum sie tut, was sie tut und was sie denn wirklich wolle, konnte sie zu dem finden, was sie mit Sabina jetzt auch alltäglich verwirklicht.
Wozu mache ich Fashion Weeks? Wozu mache ich diese Shows? Ist es ein Safe Space für nachhaltige Unternehmen? Gibt es andere nachhaltige Unternehmen, die das machen? Und dann habe ich mir eine endlose Anzahl an Fragen gestellt und ich konnte kaum welche beantworten. Ich so, wer bin ich? Bin ich hier die Gründerin oder bin ich irgendwie einfach nur am Beifahrersitz und mache die Dinge nur, weil sie mir gesagt wurden, dass ich sie machen soll? Und dann habe ich alles umgekrempelt.
In dieser Folge gibt Sabina einen Einblick, was sie alles gelernt hat, welche Erfahrungen sie gemacht hat, sowie wie sie über sich selbst und ihre Arbeit nachdenkt. Gleich geht es weiter. Doch erst möchte ich dir vom Sponsor dieser Folge erzählen. Changemaker Insider. Wusstest du, dass diese Folge nur ein Ausschnitt des ganzen Gesprächs ist? Das gesamte Interview in voller Länge mit vielen weiteren Einblicken kannst du als Mitglied von Changemaker Insider hören. Neben den gesamten Interviews vom Changemaker Podcast erwarten dich viele weitere exklusive Inhalte. Besuche www.changemakerinsider.de und werde noch heute ein Insider. Was ist es, was dich motiviert, deine Arbeit zu tun?
Ich sehe meinen Beruf nicht als etwas, was nur von 9 bis 17 Uhr funktioniert, sondern etwas, was ich tatsächlich mache, weil ich leidenschaftlich daran glaube, dass die Modebranche verändert gehört und dass da noch sehr viel Luft nach oben ist. Ich habe Handarbeit von meiner Großmutter gelernt. Das heißt, meine Einstellung zur Mode war eine recht naive. Ich habe jetzt nicht verstanden, dass es alles auch ein Business sein kann. Ich habe nicht mal gewusst als Kind, dass man Modedesign studieren kann. Ich wollte einfach machen. Ich wollte Dinge kreieren mit meinen Händen. Ich wollte unbedingt dieses Zweidimensionale wird dreidimensional, einfach so viel wie möglich immer und immer wieder machen. Ich fand das super faszinierend bei meiner Großmutter und so bin ich überhaupt zur Mode gekommen. Später dann habe ich gesehen, wie furchtbar es ist, dass der Fokus immer wieder am Produkt liegt und wir so viel Zeit verschwendet haben, unter Anführungszeichen, über Marketing zu reden, über die Preise, über das Business im Allgemeinen, aber nie über die Menschen, die hinter den Produkten stehen, die diese Produkte kreiert haben. Und das hat für mich einfach nicht zusammengepasst, weil diese Menschen war ja genau der Grund, warum ich in der Modebranche arbeiten wollte. Und ich habe mich da irgendwie auch damit assoziiert, weil ich sozusagen eine Macherin bin, also ein Maker in dem Sinne, weil ich ja auch das Ganze, dieses Handwerkliche auch beherrsche und auch tatsächlich nach wie vor mache als Teil von meinem Unternehmen. Und das motiviert mich. Es motiviert mich einfach, den Fokus umzulegen zu zeigen, dass die Mode mehr als nur eine Richtung hat und vor allem natürlich mit ein Teil der Veränderung zu sein, die super spannend ist und zum Glück im Moment sehr gut vorangetrieben wird von ganz tollen Changemakern, ich würde sagen in Europa und natürlich auch in England.
Und wenn du gerade schon sagst, auch dieses Teil einer Bewegung sein und auch ein Umdenken mit zu bewirken und voranzubringen. Inwiefern hat sich dein Bild als Macherin, aber auch generell dieses Machen, dieses Kreieren, etwas einer Form geben, einerseits handwerklich, inwiefern hat sich deine Beziehung zu diesem Kreieren, Machen im Laufe der Zeit verändert? Nicht nur gesagt als Produkt, sondern auch bis hin zu eine Bewegung starten und voranbringen.
Das ist eine sehr spannende Frage. Für mich ist Handarbeit immer eine Art Safe Space gewesen. Dadurch, dass ich als Kind sehr viel umgezogen bin mit meiner Familie, sehr oft die Sprache nicht gesprochen habe in dem jeweiligen Land, große Schwierigkeiten hatte, neue Freunde zu finden. Ich war ein sehr introvertiertes Kind. War Handarbeit für mich ein Safe Space. Das heißt, da wusste ich ganz genau, was ich machen muss, um ein Ergebnis zu bekommen, das ich mir erwarte. Das heißt, es ist eine gewisse Kontrolle da. Man weiß ja auch, dass Handarbeit sehr therapeutisch angewendet werden kann. Es beruhigt einen, es hilft einem, sich neu zu fokussieren. Das heißt, für mich ist nach wie vor, daran hat sich nichts verändert. Wann immer es mir schlecht geht, ist Handarbeit etwas, was mich immer wieder zurückholt und immer wieder auch am Boden behält, wenn man das jetzt so grob ausdrücken möchte. Aber ich finde es sehr spannend zu sehen, wie sich die ganze Unterhaltung drumherum um das Thema Handarbeit stark verändert hat. Ich glaube, es gab eine Zeit, und ich habe ja mein Unternehmen gestartet vor 6 Jahren, da musste man Menschen wirklich davon überzeugen, dass es wichtig ist zu fragen, wer hat die Kleidung gemacht? Was kostet es, diese Kleidung herzustellen? Wie viele Stunden Arbeit braucht es? Natürlich sind wir noch nicht angekommen an einem Punkt, wo alle das Verständnis haben, denn wir haben alle verlernt, was der Wert von Kleidung im Allgemeinen ist. Natürlich, wenn ein T-Shirt in einem Shop hängt und 5 Euro kostet, können wir uns gar nicht vorstellen, wie das überhaupt möglich ist oder was da passiert ist, damit dieses T-Shirt in diesem Shop landet. Aber, wie gesagt, das Gespräch drumherum hat sich stark verändert. Es werden viel mehr Fragen gestellt von Kunden und Kundinnen, was ich super finde. Und da muss auch die Modebranche reagieren. Und ich sehe immer mehr und mehr Unternehmen, die dann den Fokus auf die Handarbeit legen. Und da sehe ich für mich natürlich auch eine große Veränderung, weil es mich auch sehr stolz macht, dass man irgendwie einerseits schon zu früh mit dabei war, aber auch andererseits, weil ich gelernt habe, dass diesen Skill, den ich immer als selbstverständlich gesehen habe, weil ich ihn ja doch schon seit Kindertagen habe, etwas ganz Besonderes ist.
Und wenn man dich so reden hört, man merkt sofort, du sagst die Sachen nicht zum ersten Mal, im Sinne von, du brennst dafür und du gibst es ja auch immer wieder nach außen, was total gut ist. Wie du erkannt am Anfang auch gesagt hast, du redest auch gelegentlich über diese Themen, du hast verschiedene Awards gewonnen, wie auch ne, bei Forbes, 30 under 30 und sowas. Und wenn man dich so hört und das so sieht, was denkst du, ist oft etwas, wo man ein falsches Bild von dir bekommt? Inwiefern, ja, passiert es manchmal, dass man hey, dich nicht so ganz versteht oder welche Seite von dir geht dabei oft unter?
Das ist eine fantastische Frage. Ich mag diese Frage. Ich glaube, das spielen einige Faktoren mit. Natürlich ist es immer schwierig einzuschätzen, wie das Gegenüber einen sieht. Man hat ja dann doch so eine Wunschvorstellung, aber man kann ja nicht in die Köpfe der anderen Menschen, was wahrscheinlich eh besser so ist. Ich glaube, es ist einerseits natürlich viele Vorurteile, die kommen, wenn man Migrationsbiografie hat und auch Vorurteile, die kommen, weil man eine Frau ist und ein Business hat und weil nicht viele Menschen die Modebranche verstehen. Ich glaube, die Modebranche ist so, dass sie nach außen ein bisschen glamouröser wirkt, als sie ist. Ich glaube, durch gewisse Filme, die wir sehen, durch gewisse Social-Media-Eindrücke, glaubt man immer, es ist recht oberflächlich und man trinkt den ganzen Tag Champagner und sieht, welches Kleid einem am besten gefällt und alles soll Glitzer haben und alles wird in Rosa gehalten. Und das sind eben die Vorurteile, die dann teilweise sich miteinander vermischen oder einzeln kommen, wo es dann manchmal schwieriger ist, den Menschen genau zu erklären, ah nein, mein Alltag sieht ein wenig anders aus und vielleicht wirke ich so auf dich, aber ich habe auch andere Seiten. Ich glaube, es ist auch wichtig zu verstehen, ich muss von allen Menschen gemocht werden. Ich glaube, das ist auch etwas, was man mit den Jahren vor allem versteht. Man muss es nicht allen recht machen. Man muss nicht von allen geliebt werden oder verstanden werden. Ich bin nicht da, um als toll empfunden zu werden. Ich bin da, weil ich etwas in der Modebranche verändern möchte und ziehe da meine Agenda durch.
Ich glaube, das ist sogar total wichtig, dieses ich muss nicht jedem gefallen und nee, was ich zu sagen habe, ist nicht für jeden. Genauso wie, ich sage mal jetzt ganz doof, dann die Produkte, die er herstellt, auch nicht für jeden sind, sondern nur für ganz spezielle. Gibt es noch irgendwie so ähnliche Sachen, die du mit der Zeit für dich gelernt hast, gesagt hast, hey, das ist dir vielleicht anfangs schwer gefallen oder ist das total wichtig, diese Eigenschaften beizubehalten, dir damit treu zu bleiben?
Mhm. Ja, da gibt es einige Sachen. Ich muss aber sagen, ich bin sehr vorsichtig mit Tipps geben. Ich war selber so, vor allem ganz am Anfang, als ich gegründet habe, ich wollte Lösungen und Quick Fixes und alles, was man sofort haben kann, von anderen Menschen haben. Und oft geht es einfach darum, dass man den Weg bestreitet, damit man dann auch darüber reden kann und weiß, was es bedeutet. Da gibt es sozusagen keine Abkürzungen. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, dass ich einfach weiß, dass wir nicht alle mit denselben Spielkarten nach denselben Spielregeln spielen. Dadurch, dass man natürlich gewisse Privilegien hat oder eben nicht hat als Mensch, basierend darauf, was der eigene Background ist, ist es super schwierig, Tipps zu geben und zu verallgemeinern und zu sagen, ich konnte aus meinen letzten 6 Jahren Selbstständigkeit diese Dinge herausziehen und das empfehle ich auch weiter, weil was für mich funktioniert, kann natürlich für jemanden anderen absolut nicht funktionieren oder auch umgekehrt. Ich sage ganz gerne, dass es nicht darum geht, irgendwie so Geschichten von jemanden anderen von A to Z abzuarbeiten und versuchen, irgendwie andere unter Anführungszeichen Erfolgskonzepte zu kopieren, sondern einfach zu verstehen, was ist es, das einem persönlich wichtig ist.
Ja, gut, was ja gleichzeitig hört sich so an, auch etwas ist, was du, nehme ich mal, das spekuliere ich jetzt, mit der Zeit auch lernen musstest. Einfach dieses, es funktioniert nicht alles, sondern jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Erstmal, du musst diesen Weg selbst gehen, wie du gesagt hast. Das zweite ist, muss einfach gucken, es funktioniert, was für den einen funktioniert, funktioniert für den anderen vielleicht nicht. Man muss einfach rausfinden.
Ganz genau. Ganz genau. Und weißt du, ich habe ganz oft gehört, du musst es nur wollen. Das ist einer von diesen Tipps, die ich so oft gehört habe. Und ich bin mir auch sicher, dass ich es selber ein paar Mal weitergegeben habe. Einfach, weil es sich doch gut anhört. Hey, du musst es nur wollen und dann klappt alles. Und irgendwann habe ich mir gedacht, was für ein Blödsinn. Weil wenn wir alle nur wollen müssten und so einfach wäre es, so etwas zu sagen, da geht es ja auch darum, dass man einfach komplett ignoriert strukturelle Diskriminierungen und einfach gewisse gesellschaftliche Strukturen und politische Strukturen, in denen wir alle leben und funktionieren, wenn man einfach sagt, man muss es nur wollen und dann sind alle Probleme gelöst. Also ja, deswegen bin ich nach einem langen Überlegen, weil ich ja oft eben auf dieser anderen Seite war, die die Tipps empfangen hat, glaube ich, muss man da sehr, sehr vorsichtig sein, was man weitergibt.
Gibt es denn andere Ratschläge, die du immer mal wieder hörst, gerne in der Modebranche, aber auch wenn es darum geht, vielleicht als Frau, wie du gesagt hast, oder mit Migrationshintergrund ein eigenes Business aufzubauen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, das sind keine guten Ratschläge?
Ich könnte, glaube ich, ein Buch darüber schreiben. Jetzt hast du mir eine Idee gegeben. Da gibt es einige. Und auch da, also ich spreche wirklich nur, das ist meine persönliche Meinung, ich spreche da jetzt nicht für andere. Ja, es gibt einiges. Ich mag es nicht, wenn man mir zum Beispiel sagt, nimm es doch etwas lockerer. Das ist so ein Ratschlag. Du musst doch nicht alles so ernst nehmen. Oder Dinge wie, was vielleicht kein Ratschlag ist, aber was vielleicht so ein Vorurteil gegenüber der Selbstständigkeit ist, aber ist doch toll, wie flexibel du bist. Sei doch dankbar, dass du diesen Job machen kannst. Das kommt auch immer wieder. Und sich denkt, ja, natürlich, ich kann mir manchmal am Montag frei nehmen, aber das muss ich am Sonntag einarbeiten. Es wird niemand diese Arbeit erledigen. Und eben das, was ich vorher gesagt habe, du musst es nur wollen, ist, glaube ich, das, was ich am öftersten gehört habe und was sich auch übergreifend immer wieder abgespielt hat, sowohl im deutschsprachigen Raum als auch eben in England.
So, ich werde dich nicht ganz loslassen mit dem, dass ich keine Ratschläge von dir hören will.
Neben Einblicke in ihre Erfahrung als Gründerin wollte ich wissen, wie sie mit ihrem Team zusammenarbeitet.
Ich glaube, ich habe das ultimative Glück gehabt, die Lebensschule Großfamilie zu besuchen, die am allerbesten ist für Leadership Skills. Ich bin eins von 4 Kindern und ich habe 3 Geschwister und ich bin die älteste von 4. Das bedeutet, dass man schon sehr früh lernt, wie Management funktioniert, was Verantwortung bedeutet und natürlich, dass Leadership jetzt nicht unbedingt etwas hat mit Boss sein in dem Sinne, wie man sich das vorstellt, sondern dass es sehr viel um ein Miteinander geht. Wie du richtig angesprochen hast, ich habe absolut Glück, ein fantastisches Team heutzutage zu haben. Dadurch, dass ich das doch alles alleine gestartet habe, weiß ich, wie hart es ist, wenn man sich wirklich um alles selber kümmern muss. Und wenn man dann irgendwie gesundheitlich ausfällt oder sonstiges, dann stoppt wirklich alles. Es ist ein Riesenprivileg, dass es heutzutage anders ist und dass ich die Dinge auch abgeben kann, nach Hilfe fragen kann und so tolle Unterstützung habe in meinem Team. Und ich glaube eben, dieses Miteinander ist für uns sehr wichtig. Ich weiß, es ist sehr umstritten und ist nicht immer popular opinion, aber ich glaube nicht unbedingt an Hierarchien. Ich glaube, es geht eher um Respekt an sich gegenseitig zu haben und vielleicht ist es absolut Millennial von mir zu sagen und ich weiß, wenn ich dieses Gespräch führe mit älteren Menschen, sind sie oft ein bisschen böse auf mich und sagen, ach, das ist dieses typische Millennial Leadership, wir kennen keine Hierarchien und bei uns gibt es kostenlose Dinge für alle und wir sind eine Großfamilie und, und. Aber ich muss sagen, es hat sich für uns bewährt. Es kommt natürlich total auf das Unternehmen an, aber eben mit der Message, die wir haben, mit der Größe des Unternehmens, das wir haben. Wir sind ja ein recht kleines Unternehmen und wir sind fokussiert auf lokale Macher und Macherinnen. Wir arbeiten viel mit Freelancern zusammen. Da geht es darum, dass man wirklich, wirklich einander respektiert, auf derselben Ebene begegnet und die Modebranche unter anderem umkrempelt, weil es das davor einfach nicht gab. Die Modebranche ist an sich sehr hierarchisch aufgebaut, wo es immer Menschen gibt, die den Ton angeben, die Trends angeben, das ganze Geld einkassieren und dann ein weiterer Teil einfach sitzen gelassen wird. Deswegen ist für mich Leadership auf jeden Fall etwas, was auf Augenhöhe passieren muss.
Wenn du gesagt hast, du hattest das Glück, schon relativ stark diese Dynamiken, sag ich mal, dort zu lernen und damit aufzuwachsen. Gibt es irgendwas, wo dir genau das ein bisschen auf die Füße gefallen ist, dieses in einer Großfamilie zu leben? Weil am Ende, es ist keine, nicht unbedingt eine Familie, es ist nun mal was anderes.
Ich fühle mich für alles und alle verantwortlich und das nervt mich selber so sehr. Also wenn ich es zusammenfassen müsste in einem Satz, dann wäre es das. Ich glaube dadurch, dass man von früh auf einfach lernt, dass man wirklich in jedem Ding, egal was in der Familie passiert, das ist man natürlich involviert. Bei jeder Diskussion, jeder Streit, gute und schlechte Momente, weil man eben das älteste Kind ist. Ich habe auch einen sehr großen Altersunterschied zu meinen jüngeren Geschwistern. Also einmal 5 Jahre und dann einmal 15 Jahre zu den Zwillingen, die jüngsten bei uns sind. Das heißt, da wurde nicht einmal hinterfragt, wer das Sagen hat, weil eben der Altersunterschied so groß ist. Aber diese Verantwortung oder dieses Gefühl, die Verantwortung tragen zu müssen und sich überall mit einbeziehen zu müssen und zu allem was sagen zu müssen, da muss ich mich selber manchmal zurückhalten, mich daran erinnern, dass es mich nicht betrifft, dass ich das ein bisschen ablegen muss.
Sabina bringt viele verschiedene Sachen voran und hat dabei viele verschiedene Hüte auf. Daher ist es sehr interessant zu hören, wie sie ihre eigene Rolle wahrnimmt und versteht. Wenn wir jetzt mal wieder zurückgehen zu deiner Arbeit, zu deiner Berufung, wo es nicht nur darum geht, ich sag jetzt mal ganz bewusst, ganz platt, Kleidungsstücke irgendwie zu kreieren, sondern dahinter was deutlich Größeres ist. Als was siehst du deine Rolle und inwiefern hat sich die vielleicht auch mit der Zeit geändert?
Das ist eine sehr gute Frage. Es ist schwierig zu beschreiben, weil man natürlich so viele Hüte zeitgleich trägt, aber ich glaube, hier geht es viel um Management, dass man einfach richtig managed. Was ist es, was ich von mir erwarte und möchte? Dass eben dieses Handwerkliche nicht zu kurz kommt, dass diese Definition von mir selber, die ich habe, aufrecht bleibt. Aber zeitgleich, was ist auch gut für meine Vision, die ich habe für das Unternehmen? Ich glaube, die größte Herausforderung war für mich, dass ich eben trainierte Designerin bin und schon immer den Aspekt des Machens und Produzierens sehr, sehr gut verstanden habe. Aber die Businesswelt mir doch fremd war. Ich habe auf jeden Fall die ersten 2 Jahre sehr hart damit kämpfen müssen. Ich habe mich von Anfang an schon eben für Funds und Sponsorings und Awards beworben und das war absolut außerhalb meiner Comfortzone. Ich glaube, heutzutage natürlich mit all der Erfahrung, die ich habe, weil ich das doch schon länger mache und ich jetzt auch viel selbstbewusster wirke auf Menschen, können sie sich das gar nicht vorstellen, wie ängstlich und einfach komplett durch mit den Nerven ich war, wenn ich über das Business reden musste, ganz am Anfang, wenn mich jemand gebeten hat, zu erklären, was ist denn die Vision, was möchtest du denn anders machen? Das hat sich sehr stark verändert und da bin ich auch sehr froh darüber. Also das heißt vielleicht, wenn ich es beschreiben müsste, dann ist es die Managerrolle, die ich heutzutage habe, um eben überall einen Einblick zu haben, zu verstehen, dass wir eine gute Balance herstellen zwischen dem, was wir machen. Und bei Sabina geht es ja viel darum, dass wir eben Sustainable Products und Conscious Experiences haben. Das heißt, wir stellen nicht nur Kleidung her, die nachhaltig produziert wird aus guten Materialien, sondern wir haben einen ganz interessanten zweiten Aspekt, den wir Experiences nennen. Das heißt, wir haben einen Podcast, wir haben Educational Content, wir haben Webinars, die wir für andere Entrepreneurs und Gründer und Gründerinnen hosten. Da geht es auch viel darum. Das heißt, hier eine gute Manager-Position einzunehmen und zu verstehen, was gerade am wichtigsten ist, was erledigt werden muss und vor allem, wie wir weiterhin nicht nur bestehen können, sondern auch wachsen können.
Und wenn du von Managerrolle sprichst, das Gefühl, geht's halt viel doller. Am Anfang hast du es auf dich bezogen, dann so ein bisschen auf, ich nenne es mal auch wieder auf das Business. Und wenn du mal an diese Veränderung denkst, auf die wir gerne übrigens gleich nochmal drauf eingehen können, was ist da die Rolle, die du einnimmst? Ist es so ein bisschen Vorreiterin, Inspiration sein oder geht es in eine komplett andere Richtung?
Ich glaube, es ist wichtig, ein wenig von allem zu sein. Es gibt Aspekte, da fühle ich mich wie eine Vorreiterin und habe auch keine Scheu, diese Position einzunehmen. Es ist keine bequeme Position, weil man ja etwas macht, was Pioneering ist, wie wir das im Englischen sagen, was einfach vorher noch nicht gemacht wurde und was von Grund auf zuerst abgelehnt wird. Viele glauben, dass die Modebranche eine innovative ist, aber das ist sie leider gar nicht. Es ist auf jeden Fall eine Branche, da haben Dinge seit Jahrzehnten so funktioniert, wie sie funktioniert haben und niemand hat sich beschwert und ach, warum müssen wir den Aspekt jetzt ändern? Es ist viel Seufzen, es ist viel Augenverdrehen von allen möglichen Seiten. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, diese Vorreiterinnenrolle zu nehmen und diese auch Sinn macht, das heißt, ich mische mich jetzt nicht in Themenbereiche ein, wo ich weiß, da kann ich einfach diese Vorreiterin nicht sein, dann nehme ich diese Position ein. Oft geht es darum, Inspiration zu sein oder einfach nur Case Studies zu kreieren, wie ich das ganz gerne nenne, die wir auch gerne teilen mit anderen. Das ist ganz wichtig und das ist, glaube ich, ein Schlüsselfaktor. Es geht nicht darum, die einzige Person zu sein, die Innovation so macht oder die erste Person zu sein, die diese Innovation reingebracht hat, sondern wirklich so viele Menschen wie möglich an Bord zu holen, eine Community zu kreieren, wo dann viele Menschen davon profitieren können. Nur weil ich etwas gestartet habe, gehört es ja nicht mir. Und dieses Denken ist mir sehr wichtig. Und manchmal geht es auch einfach darum, anderen zuzuhören und zu verstehen, da gibt es fantastische Menschen, die tolle Ideen haben. Ich verstehe diese Ideen gar nicht. Vielleicht machen mich diese Ideen wütend. Vielleicht poppen so viele Fragen auf, weil ich einfach nicht begreifen kann, worum es geht. Und da geht es darum, zuzuhören und zu verstehen, warum es diese Gefühle in mir auslöst. Also es gibt keine eine Rolle, die ich habe in dieser Veränderung, sondern es sind mehrere, die ich dann immer austausche, basierend auf der Situation.
Finde ich total gut. Du sagst erstmal dieses, ne, mehrere Rollen zu gucken. Was wird gebraucht? Wo kann ich jetzt gerade am besten helfen? In welcher Rolle? Mit welcher Art und Weise? Aber auch gleichzeitig dieses Bewusstsein. Ja, ganz oft bin ich vielleicht nicht die richtige Person, sondern es sind andere. Und ich habe auch ganz viel zu lernen und dann einfach einen Schritt zurück zu machen, zuzugucken, zuzuhören, sagen. Einfach von den anderen zu lernen, gemeinsam zu lernen.
Ganz genau. Ich glaube, wir hatten alle genug von diesen One-Man- und One-Woman-Shows. Dafür haben wir schon die Politik und davon haben wir genug. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall eine andere Herangehensweise finden, wenn wir Dinge tatsächlich langfristig verändern wollen.
Lass uns ein bisschen über diese Vision, die wir jetzt schon nebenbei immer so ein bisschen angesprochen haben, zu reden. Wenn du mal vielleicht ganz konkret sagen musst, was ist es, was du versuchst zu verändern?
Was ich versuche zu verändern, ist Transparenz zu bringen in einen Themenbereich, der komplex ist. Mode hat sehr komplizierte Lieferketten, hat eine sehr komplizierte Vermarktung. Wenn wir von Nachhaltigkeit reden, ist es oft nur ein Aspekt, den wir ansprechen. Und ich möchte einfach nur zeigen, dass Nachhaltigkeit viele Facetten hat und auf vielen Ebenen stattfinden muss im Modebereich und eben mit einem Konzept, das doch sehr ungewöhnlich ist, aus Sustainable Products und Conscious Experiences, zu zeigen, dass wir eine Zukunft haben können in der Modebranche, wo es nicht unbedingt darum geht, immer neue Kleidung zu kreieren oder neue Produkte herzustellen, sondern eben auch viel auf Erlebnisse zu setzen, wenn wir das ins Deutsche übersetzen, und einen gewissen Mehrwert zu geben. In unserem Fall ist es durch einen pädagogischen Ansatz, weil wir natürlich wissen, dass die Nachhaltigkeit sich so schnell zu einem Trend entwickelt hat, dass uns einfach oft das Wissen fehlt. Und ich sage bewusst uns, sowohl der Modebranche als auch Kunden und Kundinnen. Deswegen gibt es auch so viel Möglichkeit für Greenwashing von den größeren Fast-Fashion-Unternehmen, weil nichts wirklich definiert wurde, weil nichts wirklich beschlossen wurde, weil die Politik nicht mitgegangen ist, weil so wenig wirklich geregelt wurde und auf einmal wollten alle nachhaltig sein. Was bedeutet das? Es gibt kaum Frameworks, die einem aufzeigen, wie viel Prozent der Lieferkette nachhaltig sein muss, damit man sich nachhaltig bezeichnen darf. Es gibt überhaupt keine Regeln, welche Wörter man verwenden und nicht verwenden darf im Marketingbereich zur Beschreibung der eigenen Produkte. Und wenn man das alles zusammenfasst, das ist eben die Transparenz. Nicht die Transparenz, wie sie vor 5 Jahren vielleicht angesprochen wurde in der Nachhaltigkeit. Oh, das ist mein Stoff und hier wird es produziert. Sondern wirklich auf vielen Ebenen und dieses komplexe Thema Mode so aufzubrechen, damit es für alle verständlich wird. Damit auch alle Teil der Veränderung sein können.
Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, das möchtest du einfach nochmal hervorheben. Das ist dir zu kurz gekommen. Wir haben viel über, wie gesagt, über dein Leben, über deine Einstellung geredet. Weniger über so, ich nehme mal über das Fachliche. Aber gibt es noch irgendwas, was dir auf dem Herzen ist, was du betonen möchtest oder einfach so einfach nochmal einbringen möchtest?
Ich weiß, dass es viele Menschen da draußen gibt, die sich Gedanken machen über die Zukunft, über das Klima, über eine bessere, grünere Zukunft und natürlich das im Bereich Mode. Und vielleicht einfach nur zusammenfassen, wenn wir schon bei der Mode bleiben, bei der Modebranche, weil es ja doch irgendwie mein Zuhause ist. Ja, auf keinen Fall die Motivation aufgeben und auf keinen Fall glauben, dass wir da irgendwie nicht vorankommen. Ich weiß, es kann manchmal frustrierend sein. Ich weiß, dass sich manchmal so anfühlt, als würde sich die Nachhaltigkeit irgendwie selber jagen und im Kreise drehen. Aber es passiert tatsächlich etwas und ich möchte einfach noch einmal in den Raum stellen, dass wir zusammenarbeiten müssen. Also wenn es andere Unternehmen da draußen gibt, macht Kollaborationen, geht aufeinander zu, schaut, dass ihr gemeinsam Lösungen findet, arbeitet auf einer Ebene, auf Augenhöhe zusammen und für Kunden und Kundinnen da draußen. Keine Frage ist eine dumme Frage, stellt sie, kontaktiert die Menschen, von denen ihr kauft, hinterfragt sie Dinge, die sie machen. Im Endeffekt ist es ja etwas Gutes und also man soll es nicht unfreundlich machen und übergreifend sein, aber es ist absolut legitim, ein Gespräch zu starten und absolut alle können Teil dieser Veränderung sein. Und das hast du sehr schön gesagt am Anfang, Simon, dass es Game Changers sind, nicht einzelne Personen. Es ist jetzt nicht irgendwie eine Person, die wir auf einen Podest stellen und als Game Changer benennen. Wir alle sind Game Changer, weil wir alle voten jeden Tag mit unserer Geldbörse und mit den Entscheidungen, die wir treffen.
Und vielleicht habe ich da gerade den einen oder anderen Ratschlag sogar rausgehört.
Ich glaube sogar mehrere. You're welcome.
Sabina, wo kann man mehr von dir erfahren? Also erstmal gerne natürlich von euch. Ihr habt eine Webseite, gerne da nochmal gleich. Aber ansonsten auch, wo kann man mehr davon erfahren, was die beste Anlaufstelle, was ihr so macht?
Ja, natürlich sehr gerne. Webseite hast du schon richtig gesagt, vor allem wenn es um Produkte geht. Social Media, vor allem Instagram, sind wir sehr aktiv und immer offen für Kommunikation. Also bitte gerne Direktnachrichten, schreibt uns. Patreon ist eine andere Möglichkeit, uns zu unterstützen. Auf Patreon gibt es vor allem unsere Experiences. Und ich persönlich bin auch auf LinkedIn zu finden und kommuniziere auch da sehr, sehr gern mit allen Menschen, die sich für die nachhaltige Modebranche interessieren.
Gut, also das eine ist www.sabina.com. Sabina, dann. Vielen Dank für die Einblicke, vielen Dank für deine Offenheit, so offen wie du über die ganzen Themen geredet hast, aber vor allem vielen Dank für deine Arbeit.
Ich sage danke, Dankeschön.
Das war Changemaker. Wenn du dir das komplette Gespräch anhören möchtest, dann werde heute ein Insider. Besuche www.changemakerinsider.de, werde heute noch Mitglied beim Changemaker Insider und unterstütze meine Podcasts und erhalte jede Menge exklusive Inhalte. Also werde heute noch ein Insider. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.